Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Adalbert Sinjewski. Hallo. Wir drehen die Zeit zurück. Eine Pop-Dekade im Rückblick. Wir schauen in diesem Corso-Spezial auf die zu Ende gehenden 10er Jahre. Auch wenn wir das geschichtlich streng genommen erst Ende 2020 tun dürften. Dennoch wollen wir wissen, wer war wichtig? Was wird weitergehen? Trends, Typen und Themen von A wie Austropop bis Z wie Zuckerberg. Wir haben unsere Corso-Gespräche durchstöbert nach dem, was bleibt. Zu Hilfe kommt uns auch unser Hauschansonnier P. wie Pigor, Musikkabarettist Thomas Pigor, hier mit seinem Abgesang auf die 10er Jahre.
Das zweite Jahrzehnt ist vorüber zwischen Wohlfühlzone und Gruselkabinett. Auszüge alphabetisch geordnet von A bis Z. Nicht komplett, nee, subjektiv und ohne Garantie. Rückblick auf die 10er, Folge 1 von A bis I.
A wie Altmaiers armselige Ausflüchte in der Klimapolitik. AKK, A wie der viel zu lange Abgesang der Merkel-Ära. B wie Bed and Breakfast, die Renaissance des Barts. B wie Britain, bye bye, Baby Backstop, Brexit-Termine, B wie Boris Johnson. C wie Clubmate, Cholesterinsenker, C wie CDU, die nach Riso zerstört gehört. Er hat recht, die haben den Schuss nicht gehört. D wie Dieselskandal und die Dreistigkeit der deutschen Autoindustrie.
Und E
wie Emojis, E-Zigaretten und Erdogan und Eyjafjallajökull, das war dieser isländische Vulkan, der den Flugverkehr lahmte.
F.
Dass die Flüchtlingsfrage die Mutter aller Probleme sei. F wie Fuck you, Goethe, Fukushima. Was hatten wir in den 10er Jahren mit G? Wir hatten Greta, Gaddafi und Gutenberg, der anerkannte Ausnahmepolitiker 2011. H, wie hat Höcke ein Hakenkreuz im Hirn von wegen Herr Höcke? H, wie Hücke, gemütlich. H, wie Heimatministerium. I, wie Instagram und Ibiza-Video. Und die FPÖ kam trotzdem auf 16%.
Auszüge aus den 10er Jahren, Folge 1, zack, vorbei. Die Fortsetzung folgt gleich in Folge 2.
Thomas Pigor mit seinem 10er Jahre Alphabet. Tja, der größte Popkultur-Promi national dieser Dekade, viele wären zu nennen, aber sicher ist es dieser kleingewachsene Mann.
Größe ist nicht vonnöten, dafür habe ich mich dann zu größenwahnsinnig. Also selbst wenn ich ganz klein bin, halte ich mich für den Größten.
Jan Böhmermann, der Junge aus Bremen-Nord, der bei Harald Schmidt das Gagschreiben lernt und bald schon mit seinem Neo-Magazin bei ZDF Neo die Popkultur aufmischt. Varoufakis Stinkefinger, Erdogan-Gedicht, Europa-Support und Hohenzollern-Schelte. Auch wenn es mit dem SPD-Vorsitz nicht klappt, ins Hauptprogramm des ZDF-Fernsehens schafft das. Wobei, wer guckt schon linear?
Ich gucke mir auch keine Fernsehsendungen mehr an, sondern gehe in die Mediatheken und schaue es mir online an als YouTube-Clip oder sowas. Und da, glaube ich, ist das Interesse an gut produzierten, professionellen Entertainment-Inhalten nach wie vor groß. Also unser Schlagwort ist, beim Inhalt muss man vor allem auf den Content achten. Das ist das Geheimnis. Und übrigens, das ist ein Geheimnis auch für den Deutschlandfunk. Wir können quasi, wenn wir uns richtig Mühe geben mit unseren Gebührengeldern, eigentlich gute Sachen machen, wenn wir das Internet richtig nutzen würden. Unglaublich.
Böhmermann ganz oben. Das TV-Flaggschiff Wetten, dass 2014 am Ende. Immerhin gab's für Germany auf dem internationalen Shiny Floor einiges zu holen. 2018 erhält Regisseur Fatih Akin den Golden Globe für seinen nicht unumstrittenen NSU-inspirierten Thriller Aus dem Nichts. 2014 wird Deutschland in Brasilien Fußballweltmeister. Europameisterin wird 2010 eine junge Frau. Nach Ein bisschen Frieden von Nicole holt Lena zum zweiten Mal in der Geschichte des Eurovision Song Contest den Sieg für Deutschland. Bologna ist ihre Stadt.
Bologna, meine Stadt.
Aber die Heimatstadt ist Wien. Wander hauchen Mitte der 10er Jahre dem Austropop neues Leben ein, auch wenn die Genrezugehörigkeit nicht so genau ist. Vom Süden kommen viele, die cool sind und mit Schmäh singen. Bilderbuch, der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens und viele andere Österreicher. Marco Michael Wander über die Erfolgsformel.
Wir versuchen, gelebtes Leben zu Wahrheiten über Leben, Liebe und Tod zu verdichten, mehr aber auch nicht. Und es soll einen Rhythmus haben und Spaß machen.
Grund zur Traurigkeit hat sie nicht, gehört sie doch zu den erfolgreichsten Popkünstlerinnen unserer Zeit. Lana Del Rey, eine im Zeichen der 50er Jahre agierende Neo-Diva mit sepia-getränkten Stücken und antiquiertem Frauenbild, wie MusikkritikerInnen anfangs lästern.
I wasn't personally going for a retro sound, but I am sort of traditional.
Ich habe nicht nach diesem Retro-Sound gesucht, aber ich bin sehr traditionell. Und wenn ich tief singe, hat das einfach eine andere Qualität. Und auch, dass ich viel über Liebe singe, zählt sicher dazu. Aber ich bin eine moderne junge Frau und wusste ganz genau, was ich wollte. Außerdem verwende ich viele Streicher. Und damals hat man viel Zeit in schöne Streicherarrangements investiert. Das könnte auch noch ein Grund sein. Ich bin aber nicht ganz sicher.
Lana Del Rey ist nur eine der Frauen dieses Pop-Jahrzehnts, denn dieses Jahrzehnt gehört den Frauen. Musikerinnen dominieren die Charts, sie arbeiten sich an den politischen Wirklichkeiten ab, Nationalismus, Rassismus, Sexismus, und sie überzeugen musikalisch. Beyoncé, Solange, M.I.A., Billie Eilish, Janelle Monáe, P.J. Harvey, Kate Tempest. Nach Jahrzehnten der männlichen Dominanz ist im Pop das Zeitalter des Matriarchats ausgebrochen, analysiert unser Kollege Jens Balzer. Doch die ganz großen Preise, die räumen am Ende doch die Männer ab. Folkstar Bob Dylan nimmt, nach einer Kunstpause, 2016 den Literaturnobelpreis entgegen. Die Jury gerät unabhängig davon wenig später im Zuge der MeToo-Debatte in Verruf.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Und Kendrick Lamar erhält 2018 als erster Rapper den Pulitzer-Preis für sein Album Damn. Während sich hierzulande Rapper im dumpfen Antisemitismus verstricken und den Musikpreis Echo zu Fall bringen, wird Hip-Hop in den USA gefeiert. Auch musikalisch nimmt das Genre jenseits des Atlantiks mit Ausflügen in den Jazz und in die experimentelle Elektronik die nächste Entwicklungsstufe. Hip-Hop und R&B lösen den Rock als beliebtestes Musikgenre ab und Lamar ist die Galionsfigur. Rap-Veteran Ice-T im Corso-Gespräch.
Ich bin absolut stolz auf Kendrick Lamar. Ich denke, der Grund dafür, dass er den Preis gewinnen konnte, ist, dass die Entscheidungsträger heute jünger sind und mehr zuhören. N.W.A. und Ice Cube haben Leuten zunächst Angst gemacht, aber es dann geschafft, zu zeigen, dass wir keine Feinde sind. Die weiße Elterngeneration wählte Obama, weil wir sie zu dem Punkt gebracht haben, zu sagen, wir haben keine Angst vor einem Schwarzen, wir wählen ihn. Diese Leute haben heute auch die Macht zu sagen, wir geben einem Schwarzen den Pulitzer-Preis. Kendrick Lamar verdient es. Er weiß, dass wir für die Position gekämpft haben, der er seine Position heute verdankt. Deshalb hat er meinen Respekt.
My fellow citizens. Was für ein Gegensatz. Die USA haben den ersten schwarzen Präsidenten ihrer Geschichte, der im Jahr seiner Amtseinführung den Friedensnobelpreis entgegennimmt und selbst mit Spotify-Playlisten für Aufsehen sorgt. Und doch erschüttert mit Black Lives Matter eine erste große Hashtag-Kampagne gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung von Afroamerikanern das Land, ausgelöst durch eine Reihe von Todesfällen. 60 Jahre nachdem sich US-Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks weigerte, im Bus einem Weißen Platz zu machen, sind die USA offenbar nicht viel weiter. Viele Popkünstlerinnen und Künstler greifen Black Lives Matter in ihren Werken auf. Und dann, 2017, flutet eine weitere Hashtag-Kampagne die sozialen Netzwerke. Ausgelöst durch den Fall des mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein tritt Schauspielerin Alyssa Milano die MeToo-Bewegung gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe los. Was in der Filmbranche beginnt, breitet sich flächendeckend aus.
Also wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückguckt auf ein Jahr MeToo, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass Leute ein stärkeres Bewusstsein davon haben, dass wir immer noch in einer Zeit leben, wo sehr häufig Macht missbraucht wird und es so langsam sich ändert, dass Leute anfangen zu merken, wie oft das passiert und tatsächlich die Täter dann auch Konsequenzen tragen müssen.
Sagt Kolumnistin Margarete Stokowski. Sie hält als Vertreterin der jungen Generation die Fahne hoch für den Feminismus, ein Thema, das die 10er Jahre begleitet. Auch das Schlagwort Queerness zieht sich durch die Popkultur. Trotz Ehe für alle und 50 Jahre Stonewall-Unruhen ist es mit der Akzeptanz queerer Menschen so eine Sache, sagt Schauspielerin und Aktivistin Maren Kreumann.
Ich glaube nur, dass die Schicht der Political Correctness sehr dünn ist und sehr schnell durchbrochen werden kann. Ich glaube, es gibt so einen Grundsud in dieser Gesellschaft auch noch, egal ob man das als braunen Sud bezeichnet oder als ausländerfeindlichen oder eben homophoben Sud oder frauenfeindlich können wir da auch noch dazu nehmen. Diesen Sud gibt es und der brodelt und im Internet äußert er sich ungehemmter als woanders, weil die Anonymität gegeben ist. Und es sollte uns zu denken geben, weil es sehr real ist, dieser Sud.
Auf diesen Sud im Netz kommen wir gleich in diesem Corso-Spezial im Deutschlandfunk zu sprechen. Vorher aber unser Hauschansonnier Thomas Pigor.
Das zweite Jahrzehnt ist vorüber zwischen Blutvergießen und Wellness. Auszüge alphabetisch geordnet, Folge 2 von J bis S.
J. Oh Gott. Jetstream,
Jamaika,
Themen wie Jemen, die selten angesprochen werden. K wie Kohlekompromiss, wie Klimapäckchen, katholische Kirche, klerikale Sklerose. L wie Lithiumbatterien und Christian Lindners klimapolitische Dampfplaudereien.
L
wie Laktoseintoleranz und die Last mit Lebensmittelhypochondern.
M
Maut, Mütterrente, Mobilfunklöcher, komisch. Alles, was mit M anfängt, wächst auf dem Mist der CSU-Minister.
M Netanyahu und M wie NSA.
Und Edward Snowden lassen sie weiter in Moskau verschimmeln. O wie Obama, O wie Occupy oder...
Order.
P wie Pisa, eine Blamage, diese beschämten Zahlen für Deutschland. Q wie Quizduell, die WM in Katar. Quatsch, sportliche Quälereien, für die sich niemand interessiert, bei 40 Grad. Und Russlands rigorose Rückkehr in die Geopolitik, von wegen Regionalmacht. S wie SPD, Martin Schulz, S wie Söder, vom Saulus zum Paulus, die wundersame Bekehrung.
Die 10er Jahre, Folge 2, J bis S, zack, vorbei.
Weiter geht's dann gleich mit Folge 3.
Wo gibt es noch Räume für freie Entfaltung? In den 10er Jahren macht sich ein Schlagwort breit, G wie Gentrifizierung. Die Mieten steigen, Menschen werden aus den Kreativstadtteilen verdrängt, die Nischen für die Off-Kultur werden kleiner und so wird auch über das C wie Clubsterben gestritten. Nirgendwo so sehr wie in Berlin, der international gehypten Partyhauptstadt. Wer wüsste das besser als Indie-Musikerin Christiane Rösinger, selbst aus Baden-Württemberg zugezogen.
Nun, in den 80ern gab es in Berlin auch eine Wohnungskrise, Wohnungsnot. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch lange gesucht. Wohnungen sind ja auch gar nicht mehr für Menschen gedacht zum drin wohnen, sondern Wohnungen sind inzwischen Orte, um Geld anzulegen, für die Finanzwelt, um Kapital anzulegen.
Und die Finanzwelt treibt die Menschen auf die Straße. Aktivisten der Bewegung Occupy Wall Street in New York und bald auch in anderen Teilen der westlichen Welt ziehen sich Guy Fawkes-Masken über das Gesicht und fordern von der Politik, den ungehemmten Banken- und Finanzsektor zu zügeln.
Occupy!
Zuvor schon wurden die Länder Nordafrikas im Zuge des arabischen Frühlings durchgeschüttelt mit den sozialen Netzwerken als Befreiungswerkzeuge. Am Ende der Dekade sägen die Menschen in Südamerika an den Stühlen der Mächtigen. Und eine junge Frau aus Schweden scharrt die klimabewegte Jugend bei den Fridays for Future um sich, Greta Thunberg. Was ist die Klammer? Regisseur Fatih Akin zeigt 2012 die Umweltdoku Der Müll im Garten Eden über einen Abfallskandal in der Türkei, wo seine Großeltern herkommen. Und er erklärt in Korso:
Politiker sind auf der ganzen Welt korrupt. Korruption gibt es überall. Und es kristallisiert sich überall, also global, sowas heraus wie das Volk gegen die Regierenden. So, weil das Volk, die die Regierenden mitbestimmt hat, einfach nicht zufrieden ist mit der Arbeit, wie die Regierenden regieren. Das ist im arabischen Frühling so, das ist mit Occupy so, das ist bedingt dann halt auch in der Türkei so. Ich komme ja nicht einfach nur von außen und kritisiere einen Zustand, das ist ja das Dorf meines Großvaters. Das ist ja mein heiliger Boden, der dort beschmutzt wird. Das ist ja nicht irgendein Flecken Erde. Es ist halt, da kommt mein genetischer Code her. Da liegen meine Vorfahren begraben. Und ich möchte nicht, dass die zugeschüttet werden.
Und was in Deutschland erst einmal als Kritik am Euro beginnt, versinkt mehr und mehr in dem schon angesprochenen braunen Sud. Den Qualitätsmedien schallen Fake-News-Vorwürfe entgegen. Ansonsten werden in den sozialen Netzwerken sogenannte alternative Fakten in die Welt geblasen. Facebook und Twitter werden immer mehr zu Steigbügelhaltern der Alt-Right und der Identitären. Es ist eine Zeit, die uns Angst machen muss, findet Kabarettist und Stefan-Zweig-Darsteller Josef Harder. Aber sie ist auch reizvoll für ihn.
Weil man kann jetzt zumindest vorsichtig sagen, dass so etwas zusammenbricht wie die Nachkriegszeit. Endgültig jetzt. Dass jetzt endgültig gewisse Dinge auch weltordnungsmäßig nicht mehr so sein werden wie seit 1945. Und auch in den Demokratien gibt es Dinge, die vor sich gehen. Es gibt neue politische Bewegungen. Es gibt eine etablierte Politik, die noch nicht das Rezept gefunden hat, wie man heute Demokratie so gestalten kann, dass wieder eine Mehrheit der Bürger wirklich interessiert ist. Das sind alles Vorgänge, die jetzt historisch betrachtet eigentlich, so traurig das klingt, ganz normal sind. Also wenn man jetzt über Jahrhunderte schaut, der Historiker wird mit den Achselzucken und sagen, so ist Geschichte.
Der geplante Brexit schreckt die britische Popkultur auf. In Songs und Satiren, Theaterstücken und TV-Serien wettern die Gegner gegen den EU-Austritt Großbritanniens. Ähnlich vergebens wie in den USA, wo sich das liberale Amerika gegen Obama-Nachfolger Donald Trump erhebt. Etwa Folkstar Joan Baez.
I need another place. Be peace. I need another world. This one's nearly gone.
I think that Trump has helped create the year of the bully.
Trump ist gerade auf dem Weg, das Jahr des Rüpels zu etablieren. Jeder um ihn herum darf sich so schlecht benehmen, wie er will. Trump geht es ausschließlich ums Geld. Er hat vor allem viele Erkrankungen. Ich glaube, er ist kein gesunder Mann. Die Frage ist doch, wie konnten wir den wählen? Es ist hart für mich, das zu begreifen. Wollen die Menschen einfach nur belogen werden? Das ist es auf jeden Fall, was er am besten kann, lügen. Lügen ist sein Programm.
And so his program is lying.
Systematisch belogen, zumindest im Unwissenden gelassen, wird die Bevölkerung über die globale verdachtsunabhängige Überwachung und Spionage durch den US-Geheimdienst NSA. Doch 2013 lässt Ex-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden die internationalen Spähprogramme auffliegen. Zusammen mit Chelsea Manning und Julian Assange ist Snowden einer der wichtigsten Whistleblower, die geheime Machenschaften der US-Regierung aufdecken und mit dem Preis der persönlichen Freiheit bezahlen. Was hat's gebracht? US-Regisseurin und Snowden-Vertraute Laura Poitras im Korso-Gespräch.
Ich glaube eigentlich doch, dass sich vieles verändert hat. Ich glaube, dass sich weltweit das Bewusstsein der Menschen verändert hat, was Überwachung angeht und was Regierungen unternehmen. Außerdem fangen Technologieunternehmen an, umzudenken. Die Menschen nutzen häufiger Verschlüsselungen. Unter der Oberfläche verändert sich einiges. Und trotzdem, ich bin enttäuscht davon, wie die anderen Regierungen reagieren. Die könnten mehr unternehmen. Ich denke aber, dass wir schon Veränderungen sehen können.
Mitnichten, sagt Blogger und Netzaktivist Sascha Lobo im Nachgang der NSA-Affäre. Das Internet ist kaputt. Was einst als Ort der Freiheit und Teilhabe begann, ist zum Überwachungsapparat und zur Radikalisierungsmaschine mutiert. Und das in nur wenigen Jahren. Facebook startete erst 2004. Massentaugliche Smartphones gibt es seit 2007. Und recht früh erkannte Netzvordenker Günter Dück die Schattenseiten der digitalen Technik.
Über das Internet kann man sich natürlich vernetzen. Also da hat man so eine gewisse Heimat. Natürlich gibt es Leute, die sich dann auch verkapseln. Dann heißt es Filterblase, also dass man nicht mehr rausgucken kann aus dieser ganzen Geschichte. Das Problem ist eben, dass in diese geschlossenen, Gesellschaft fast geschlossenen Heimatzonen dann eben auch diese ganzen Spammer und Trolle einbrechen und dann ihre Weisheiten dazu geben. Also man ist nicht mehr so ganz ungestört, weil ja jeder Zugriff oder Zugang hat und kommentiert dann irgendwie Grässlichkeiten da rein, um Freude zu haben, andere zu quälen. Die andere Sache ist, dass man eben auch dauernd unter Beobachtung steht und alles wird auf die Goldwaage gelegt.
Immer online, always on, Suchtgefahr, aber auch alles ist heute digital verfügbar. Die Streaming-Dienste sind die Sieger der 10er Jahre. Die Begleitphänomene, Serien-Binge-Watching, Kinobranche in Aufruhr, Aufstieg der Podcast-Szene, schier grenzenloser Zugriff aufs Musikarchiv. Die Klagen der Künstlerinnen und Künstler, hier Dieter Meier von Yellow.
Man bekommt überhaupt nichts. Ja, es ist lächerlich. 5 Millionen Streams. Kannst du kaum deine Wasserrechnung bezahlen damit.
Diese Klagen sind verstummt. Wer sich früher verweigert hat, ist nun doch bei Spotify gelistet. Die Musikbranche, immerhin sie, verdient wieder Geld, viel Geld. Und auch sonst bringen die 10er Jahre Gewinner hervor. Die Hipster.
Also er ist ein elitärer Typ und er ist ganz bestimmt auch in einer Art und Weise ein Snob, weil er sich eben von all dem, was er für kulturell belanglos hält, eben ganz stark abgrenzt.
Die Smoothie-trinkenden Veganer.
Mir fehlt auch nichts. Also das ist natürlich die häufigste Frage, die dann kommt. Fehlt dir nicht irgendwas? Und dann sage ich immer nein.
Kurzum, die Generation Y.
Dass man Lust hat, sich seine Arbeitswelt selbst zu gestalten. Dass man Lust hat, sinnvolle Dinge zu tun und nicht Dinge vorgesetzt bekommt, die man dann abarbeitet.
Die Zukunft sinnvoll und selbst gestalten, das könnte ein guter Vorsatz für die anbrechenden 20er Jahre sein, oder? Einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht Ihnen im Namen der gesamten Corso-Redaktion Adalbert Sinjawski. Doch den Schlussakkord hinter die 10er Jahre setzt zum Ende dieses Corso-Spezials Musikkabarettist Thomas Pigor.
Die 10er Jahre zwischen Lachnummer und Gruselkabinett. Folge 3 von T bis Z.
T wie Trump und seine Twitter-Tiraden. TTIP und Tinder. Wie Uber, was gibt's noch mit U? Oh, die Uwes von der NSU. V wie die Verstrickungen des Verfassungsschutzes. V wie Vuvuzela, Veganismus, Vogelschiss. V wie das Verwerfen der Argumente von Varoufakis. W wie die Whistleblower von Wikileaks.
X wie Xi Jinping.
X wie Xavier Naidoo und seine doch nicht ESC-Teilnahme.
Y
wie Yes We Can, ein Satz, der Millionen Amerikaner anspricht. Die deutsche Übersetzung, wir schaffen das, schaffte das nicht.
Z
wie Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, der Datenclown der großen digitalen und Europa kriegt seit Jahren nicht hin, dass die hier ihre Steuern zahlen. Die 10er Jahre hätten wir hinter uns gebracht.
Tja,
da haben wir leider wenig draus gemacht. Wir haben uns in diesem Teil der Welt gut amüsiert.
Wir haben lieber munter.
Altlasten produziert.
Wir haben viel zu wenig in die Zukunft investiert. Wir haben
Altlasten produziert.
Die ganzen 10er Jahre über einfach.
Altlasten, Altlasten produzieren.
Wir sind schon so allodrisch, ja echt. Willkommen in the 20s.